Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt. Heute geht es in der Folge eigentlich, sage ich schon mal als kleine Eingrenzung, um Religion. Es geht um die Ursprünge der Verehrung von heiligen Gegenständen und Gebeinen, Grabraub, den im Mittelalter florierenden Schwarzmarkt mit diesen Reliquien und einige der lustigeren Auswüchse, die dieser Glaube dann mit sich gebracht hat. Stichworte: der heilige Eselskot von Solingen, die heilige Treppe, die einen vor dem Fliegefeuer schützt, und eine Vielzahl von heiligen Vorhäuten, die miteinander um die Vorherrschaft der Vorhäute, will man sagen, konkurriert haben im Mittelalter. Aber, jetzt kommt das große Aber. Da wir mittelgroße Audioprobleme mal wieder bei der Aufnahme hatten, denn ich und Mimi haben die Folge zusammen in einem Zimmer aufgenommen mit nur einem einzigen Mikro, haben, wie so oft, aber den Audio-Check etwas lax angegangen und am Ende hatten wir jetzt eine sehr lustige Folge, finde ich, aber audio-anspruchstechnisch wird die leider nicht unseren Ansprüchen gerecht. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Folge nicht allgemein zu veröffentlichen, sie in der Zukunft hoffentlich mal noch neu aufzunehmen mit Mimi und dann auch mit Jonas, nicht nur zu zweit, sondern zu dritt wieder. Und das Thema dann nochmal zu veröffentlichen. Im Augenblick würden wir die aber geschnittene Folge Video und Audio nur für unsere Unterstützer auf Patreon und YouTube veröffentlichen. Ganz kurzer Exkurs zu unseren Audioproblemen der letzten Zeit. Ich hatte versucht, seit Anfang des Jahres die Audioqualität des Podcasts zu verbessern, indem wir ein neues Mikro uns besorgt hatten. Aber irgendwie bei den vielen verschiedenen Versuchen, es besser zu machen, habe ich die Sachen zwischendrin eher verschlechtert. Also der Prozess, der vorher ganz gut funktioniert hatte mit Mixing, Mastering und Schneiden und so, wurde durch meine Verbesserungsideen immer wieder durcheinander gebracht. Und damit hatten wir jetzt auch einige Aufnahmen, wo die Qualität vielleicht nicht so optimal war, wie sie es hätte sein können. Zeigt mir einfach, dass ich gerade im Bereich Audio noch viel, viel zu lernen habe und da noch viel Luft nach oben ist. Aber ich würde sagen, es wird besser. Ich lerne dazu. Schritt für Schritt bekommen wir das auch in den Griff. Deswegen optimistisch bleiben, dass bald alle Probleme behoben sind und ihr uns nur noch mit ganz glasklarem ASMR-Audioqualität zuhören bekommt. Das ist auf jeden Fall mein Wunsch für dieses Jahr, dass wir audioproblemfrei Folgen für euch rausbringen können. Ich werde jetzt hier gleich einen Ausschnitt der Folge reinmachen. Dann hört ihr auch ein bisschen, was unsere Bedenken audiotechnisch waren. Da könnt ihr gerne reinhören. Und wenn ihr dann die ganze Folge hören wollt, unterstützt uns gerne auf Patreon. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr uns mit einem Beitrag zwischen 3 und nach oben offen, ich glaube bis 500 Euro im Monat unterstützen wollt. Je nachdem, wie viel ihr überhaupt, wie ihr es euch leisten könnt. Bitte gebt nur Geld, wenn das wirklich für euch kein Problem ist. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, wollen da ja aber natürlich niemanden in irgendwelche finanziellen Notlagen bringen. Die Idee ist, dass ihr euch, je nachdem, wie viel ihr übrig habt, eine Kategorie aussuchen könnt und dann uns bei der Produktion dieses Podcasts eben unterstützt. Wir haben sonst keine anderen Geldgeber. Über YouTube machen wir jetzt ein paar Euro im Monat, aber eher so 10 bis 20. Von daher freuen wir uns sehr über die Unterstützung auf Patreon. Und ja, stellt euch einfach vor, ihr würdet uns ja sicherlich auch einen Kaffee oder ein Bier ausgeben, wenn wir euch eine Stunde lang so eine Geschichte in der Kneipe oder im Café erzählen würden. Und dieses virtuelle Bier oder Kaffee dürft ihr uns gerne ausgeben. Wir arbeiten dafür an neuen Geschichten, die wir euch in der virtuellen Kneipe hier aufs Ohr oder wo auch immer ihr uns hört, aufs Ohr bringen können. Und wenn ihr uns nicht unterstützen könnt oder wollt, ist vollkommen okay, dann freuen wir uns sehr über alle kostenlosen Unterstützungsmaßnahmen. Also gebt uns eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast, wo immer ihr uns hört, und hinterlasst uns einen Kommentar. Und was ganz wichtig ist, teilt die Folgen und den Podcast gerne mit Leuten in eurem Umfeld, von denen ihr glaubt, dass ihnen das gefallen könnte. Wir machen sonst ja kein großes Marketing und geben auch kein Geld dafür aus. Deswegen sind wir da auf eure Unterstützung ein bisschen angewiesen. Wenn ihr denkt, ihr kennt jemanden, dem unsere absurden Themen Spaß machen könnten, dann teilt doch gerne unseren Podcast mit denen. Genau, jetzt halte ich meine Schnuffe und lasse den Podcast noch ein bisschen laufen aus der Folge. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in der Beschreibung hiervon und auch generell, also patreon.com/allezeitderwelt.
Aber so wichtig hat dann die Reliquienverehrung und vor allem die staatlich anerkannte Reliquienverehrung mit Karl dem Großen begonnen.
Charlemagne,
genau. Und bei seiner Krönung hat Karl der Große dem Papst Leo III. Die besagte heilige Vorhaut geschenkt.
Holy shit.
Die heilige Vorhaut ist eine Reliquie ersten Grades, weil sie vom Leib Christi selbst stammen soll. Nämlich
allerersten Grades, eine Vorhaut allerersten Grades. Ich habe ja im Spiel eine schlechte Vorhaut verkauft, aber das sage ich dir mal, wie ist eine Vorhaut allerersten Grades.
Ja, es waren lange Zeit auch, ich glaube, 8 Vorhäute im Umlauf. Also wenn es im Umlauf ist, wurden gleichzeitig 8 Vorhäute schon verehrt. Aber die Vorstellung, die auch in der Bibel ist, oder...
Ach, vielleicht hatte Jesus einfach einen langen Zipfel. Vielleicht musste man da einfach mehrmals ran.
Nein, also die Vorstellung war, dass Jesus zwar in den Himmel aufgefahren ist, aber alles, was vor seinem Tod seinem Körper entnommen wurde, auf der Erde geblieben ist. Und dazu gehört beispielsweise seine Nabelschnur,
klar,
und auch seine Vorhaut, die ihm am 8. Tage entnommen wurde.
Mhm. Und du hast gesagt, das steht in der Bibel. Weißt du, wo das steht?
Nee, aber es gibt auch so apokryphe Schriften.
Das hört sich ziemlich apokryph für mich an.
Also neben Lukas Evangelium steht, dass Jesu 8 Tage nach der Geburt beschnitten wurde und seinen Namen erhielt. Und es war auch damals...
Ja, aber das bezweifle ich ja gar nicht. Den Teil glaube ich absolut. Jesus war Jude und wurde wahrscheinlich dann, wir alle, so wie es üblich war, am 8. Tag beschnitten. Aber... Ja, dass Lukas das so speziell erwähnen muss, ist auf jeden Fall weird, schon mal als erstes. Wahrscheinlich war er 2 Tage zu spät dran und er musste nachträglich klarstellen, was zum 8. Tag passiert ist. Aber ja, was ich bezweifle, ist ja, dass die danach in Olivenöl eingelegt wurde, weil die Eltern sich direkt dachten, der Junge. Ne?
Ich habe dann eine Stelle eben aus dieser apokryphen Schrift im arabischen Kindheitsevangelium, da steht, und da ist die Zeit seiner Beschneidung gekommen, war nämlich der 8. Tag, an dem das Gesetz befahl, das Kind zu beschnitzen, wurde er in einer Höhle beschnitten. Und die alte hebräische Frau nahm die Vorhaut, andere sagen, sie nahm die Nabelschnur und bewahrte sie in einer Alabasterbox mit altem Narbenöl auf. Und sie hatte einen Sohn, der Apotheker war, dem sie sagte, hüte dich, diese Alabasterbox mit Narbenölsalbe zu verkaufen, auch wenn man dir dafür 300 Denare anbieten sollte. Nun, dies ist jene Alabasterbox, die Maria, die Sünderin, erwarb und aus der sie die Salbe auf das Haupt und die Füße unseres Herrn Jesu Christi goss und sie mit den Haaren ihres Kopfes abwischte.
Alles klar, sorry, dass ich gezweifelt habe. Jetzt macht natürlich alles Sinn. Ein Apotheker war involviert. Die Geschichte muss legit sein. Ich ziehe alle Fragen zurück, eure Ehren.
Aber um die heilige Vorhaut gibt es noch ein paar weitere Geschichten. Nämlich soll eine Mystikerin namens Katharina von Siena in einer ihrer Ekstasen die heilige Vorhaut von Jesus als Vermählungsring geschenkt bekommen haben.
What?
Ja, und dieser Ring datiert immer noch den Fingerknochen der Heiligen, die auch verehrt wird. Also wird auch heilig besprochen.
Ich will da hinpilgern, einfach nur um zu sehen, wie dieser Ring aussieht.
Mit dem unsichtbaren Ring am Finger soll sie sich Augenzeugen zufolge ekstatisch am Boden gewälzt und die spirituelle Umarmung Jesu genossen haben.
Mhm.
Und dazu wird geschrieben, Jesus schickte seinen Bräuten den fleischlichen Ring des höchst kostbaren Präputiums. Der Hersteller ist der Heilige Geist. Seine Werkstätte ist Marias reinster Schoß. Das Ringlein ist weich.
Das Ringlein ist weich.
Das heißt übrigens Präputium Sanctum, diese heilige Vorhaut. Präputium.
Also, guter Punk-Metal-Name.
Und der vatikanische Gelehrte Leo Alatius spekulierte im 16. Jahrhundert in seiner Schrift De Praeputio Domini Nostri Jesu Christi Diatriba völlig ernsthaft, dass es sich bei den 1610 neu entdeckten Saturnringen um die Vorhaut des Herrn handeln müsse, die mit Jesus in den Himmel aufgefahren sei und sich nun in dieser Gestalt dem irdischen Betrachter zeige.
Auch logisch. Ich meine, wir haben Option A. Es ist ein irgendwie gasförmiger irgendwie Ringnebel. Oder Option B, es ist die Vorhaut. Und ich finde die Vorstellung, dass es die Vorhaut ist, lustiger.
Definitiv. Aber Karl zu seiner Krönung schenkt eben eine der Heiligen vor heute, Papst Leo, und verordnete danach, dass auch im ganzen Reich jede Kirche in ihrem Altar eine Reliquie aufbewahren muss. Per Verordnung. Und das hat auch dazu geführt, dass der Altar so eine zentrale Bedeutung erhielt, nämlich von einem einfachen Tisch zum Abstellen von Dingen hin zu einem zentralen Ort in der Kirche, dem auch eine spirituelle Energie zukommt oder eine besondere Bedeutung hat innerhalb der Kirche, innerhalb der ganzen Kirchenarchitektur, die seitdem gebaut wurde. Alles ist auf diesen Altar hin ausgerichtet. Und neben dem Abendmahl wurde eben die Reliquienverehrung zum zentralen Aspekt auch des Glaubens, zum zentralen, auch fühlbaren Aspekt. Ich meine, der ganze Ritus und mit dem Abendmahl und die symbolische Weitergabe des Brotes, des Leibes und des Blutes wurde dabei jetzt eben ergänzt durch eine andere Nähe, die erfahren werden konnte im Glauben, durch die spirituelle Nähe zu den Heiligen und dadurch eben die Brücke in den Himmel oder was.
Es ist sehr spannend. Beim Katholizismus spielt ja sowieso auch die Heiligenverehrung eine sehr große Rolle. Also auch als natürlich auch wahrscheinlich vielleicht auch durch die Reliquien. Ich weiß nicht, was da zuerst kam, aber auf jeden Fall ist es ja so ein zentraler Aspekt von den Namenstagen der Heiligen, die sich durch das ganze Jahr ziehen. Über genau, also jeden Tag hat irgendein heiliger Tag und die ganze Zeit gibt es auch mehr Heilige. Ich habe ja immer noch Leute zu Heiligen ernannt. Das finde ich absolut wahnsinnig ist, aber. Aber gut, sollen sie machen. Sollen sie machen.
Jo, aber dadurch, dass jede Kirche im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation eine Reliquie brauchte,
Ist ganz schön das Problem, ne? Ohne
ja,
eBay, ohne Amazon, ohne Fulfillment Center.
dass die Christianisierung immer weit fortschritt und es fast keine Märtyrer mehr gab in Europa, außer vielleicht noch die letzten Heiden, die Karl der Große selbst hatte hinrichten lassen.
Ja, und es waren Sachsen, die eignen sich nicht.
Nee, die eignen sich nicht gut. Gab es eben das große Problem, wie kommt man jetzt an diese Reliquien? Und es gab zum einen eine riesige Faszination für die spanischen Märtyrer, die es immer noch unter maurischer Herrschaft in Spanien schafften, ermordet zu werden. Und
Die sich mit viel Mühe hinbekommen haben, an Al-Andalus hingerichtet zu werden. Einem der liberalsten und offensten, was Religionsausübung angeht, Ländern in Europa damals. Klar, aber wenn man da genug Stänker hat, schafft man es vielleicht noch Märtyrer zu werden. Und dann will jemand deinen kleinen Zeh irgendwo in die Kirche in Norddeutschland packen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau so ist es gekommen. Also die fränkische Faszination für die spanischen Märtyrer hat zugenommen und es gab so ganze Handelsrouten, in denen dann die Überbleibsel von den Märtyrern nach Europa überführt wurden, um eben den Bedarf zum einen zu stillen, eine andere Quelle. Ja.
Spannend zur deutschen Spanien-Verbindung im Hochmittelalter und frühen Frühmittelalter. Hochmittelalter, nicht frühes Mittelalter. Wolfram von Eschenbach, sagt dir was? Der hat den Parzival geschrieben, den deutschen, also den deutschen Mittelalter-Hochroman. Also, wenn man auf Mittelalter denkt man an die Nibelungensage vielleicht oder so, aber diesen höfischen Roman, diesen deutschen, hat quasi Wolfram von Eschenbach begründet, und der hatte gesagt selber in seiner Ausgabe, dass er das von einem Niederländer hat, der ein arabisches Original aus Spanien der Geschichte hat, und er legitimiert sich damit im Mittelalter in Oberfranken, Eschenbach, damit, dass es eben eine wahre Geschichte sein muss von Parzival und dem. War es dann von mir diese Woche, und wir hören uns nächste Woche wieder mit der auf dem öffentlichen Feed verfügbaren Folge. Wir haben kleiner Ausblick, jetzt die nächsten 4 Wochen, 1 bis 2 Folgen zu den Bauernaufständen mit ganz toller Audioqualität und 2 Folgen zu Jünger, auch mit ausgezeichneter Audioqualität. Von daher freut euch auf die kommenden Wochen. Das wird spannend. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald. Macht's gut.